das zu betonen, weil das ist oft auch so, wo Unternehmen scheitern, dass man sagt, okay, ich schaffe es jetzt allein nicht mehr und ich stelle jemanden ein. Und dann wird aber jemand eingestellt, der praktisch so ein Klon von einem selbst sein soll. Und das funktioniert dann oft nicht.
Gerade dann, wenn aus einer Selbstständigkeit ein Unternehmen werden soll, bedarf es der Einstellung von Mitarbeitenden. Und hier macht man zum Teil den Fehler, dass man sich selber nochmal einstellen möchte, weil man glaubt, dass es eine gute Idee wäre. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie wir im Interview mit Pia Tischer erfahren werden. Es geht um die Bedeutung von Mitarbeitenden, es geht um die richtige Auswahl der Menschen, die jemanden unterstützen, das Business weiter auszubauen. Und es geht um den Krisenmodus, in dem man auch kommen kann und den man managen muss, wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des spannenden Interviews mit Pia Tischer.
Weil das ist auch gerade für kleine mittelständische Unternehmer oder selbst wenn man noch Solo-Unternehmer ist, dann muss man seine eigenen Kennzahlen finden. Das, was in BWL-Büchern, das ist alles sehr konzernlastig und taugt wenig für das wirkliche Leben in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Definitiv, kann ich nur so unterstreichen. Und wie du schon so schön gesagt hast, eine Umsatzrendite, kann ich das ausrechnen, nachdem der Umsatz gemacht wurde, also ich die Rechnung bezahlt wurde, wenn man so möchte. Und alles, was da vorliegt, sehe ich halt in der Umsatzrendite gar nicht. Und das ist eigentlich wichtiger, weil das sind so die Dinge, mit denen ich kurzfristig steuern muss als Unternehmerin.
Ja. Ja. Und das sind eben die beiden Dinge, wenn wir bei Mathematik sind, also die Zahlen im Griff haben und Psychologie zum Kunden, aber auch zum Mitarbeiter. Und also meine oberste Tagespriorität ist immer, mich ums Team zu kümmern. Und wir, also ich verstehe mich da auch als Trainer oder Coach am Spielfeldrand, um für mein, zu gucken, dass mein Team alle Ressourcen hat, die es braucht, um die Leistung auf dem Feld zu bringen, weil die schießen ja die Tore, nicht ich.
Definitiv. Das kommt noch dazu. Das ist dann der psychologische Teil der Formel. Genau. Ja. Also ich finde diese zwei Dinge sehr gut. Man kann immer mal prüfen, ob man da eine schöne Balance hergestellt hat. Denn man muss auch sein Team mit den Zahlen konfrontieren. Also wenn halt die Conversion Rate nicht gut ist, dann muss man sagen, hier, schaut her, das kann man besser machen oder was können wir tun?
Genau.
Und so weiter.
Ja. Ja, die nehmen wir auch auf jeden Fall mit, weil das natürlich nichts ist. Wir sind da sehr transparent. Also wir haben jede Woche ein Weekly, wo wir über alles berichten, was gelaufen ist. Wir haben monatlich ein längeres Team-Meeting. Wir legen auch alle Zahlen offen, sodass unser Team auch genau immer weiß, wo stehen wir, wo geht die Reise hin, wo müssen wir ein bisschen mehr Gas geben oder wo haben Dinge auch gut funktioniert, was haben wir daraus gelernt in beiden Fällen, dass es also finde ich ganz wichtig, das kann man nicht hinter verschlossenen Türen machen.
Also auf jeden Fall eine tolle Formel, finde ich, mit sehr viel Wahrheitsgehalt drin, Psychologie und Mathematik. Hat mir sehr gut gefallen. Danke für dieses schöne Bild. Jetzt hast du ja vorhin von Krise auch gesprochen. 2007, sagtest du, da kam also langsam diese Finanzkrise auf. 2008 war die ja dann richtig fett da. Ja. Und spannend ist ja, dass wir seit über 10, 12, 13 Jahren keine Krise mehr haben. Also die jetzt seit 10 Jahren erlebe ich das so, auch in meinem eigenen Unternehmen, wir haben eigentlich gar keine Krise mehr. Im besten Falle findet man nicht genug Mitarbeiter. Aber ansonsten die Krise, dass die Kundenaufträge wegbrechen oder Kundenaufträge auch storniert werden und die Angst, dass ich keine Einnahmen mehr habe, das ist schon irgendwie aus dem Gedächtnis der Unternehmer verschwunden, die erst seit ein paar Jahren tätig sind. Aber ich befürchte, das kommt immer wieder mal.
Ja, also zumindest die Menschen, die jetzt von der Corona-Krise betroffen waren, also die sehen es vielleicht ein bisschen anders.
Studiobetreiber,
Hotelgaststätte und so. Für alle anderen, die wie wir auch im digitalen Bereich waren, hat das eher das Geschäft noch beflügelt, weil wir auch gesehen haben, dass für uns die Unternehmen die Notwendigkeit gesehen haben. Wir haben jetzt jemanden im Homeoffice, wie soll der das Bewerbermanagement machen? Wir brauchen eine Software-as-a-Service-Lösung, also für uns waren das jetzt alles gute Jahre. Ich denke, es gibt immer halt die Möglichkeit, und das hat ja auch was damit zu tun, dass ich den Markt gut beobachte. Und du sagst, im Moment ist wirklich ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden oder überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und das ist was, glaube ich, was viele nicht so auf dem Schirm hatten, was jetzt aber echt zum Flaschenhals oder Engpass werden kann. Mhm.
Und, genau, das ist jetzt eine Krise ganz anderer Art. Also in 2007, 2008, da hatte ich jedenfalls als Unternehmer die Sorge, dass ich keine Aufträge bekomme. Heute muss man eher die Sorge haben, dass die Mitarbeiter weggehen oder ich nicht genug bekomme, um meine Kundenbedürfnisse zu bedienen. Ja. Aber die Zeiten ändern sich. Und was ich nur sagen wollte, dieses Krisenmanagement, auch eine Krise überstehen zu können, das gehört halt auch mit zum Unternehmerleben dazu. Das sollte man sich auch bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht, glaube ich. Irgendeine Krise gibt es immer.
Ja, ich habe auch so die, am Anfang habe ich immer gedacht, okay, wenn wir das jetzt noch machen, dann haben wir so einen Status quo, von dem aus wir dann entspannt arbeiten. Und dann, wenn wir das noch machen. Aber dann habe ich irgendwann verstanden, das hört nicht auf. Also du hast jeden Tag Herausforderungen, du hast Dinge, über die du dich freust, Dinge, über die du dich ärgerst, Hindernisse, die du überwinden musst. Und das macht es ja auch so spannend. Aber es ist halt kein Hängematte-Leben. Und es sind auch oft Entscheidungen, vielleicht auch, wenn du dich mal von einem Mitarbeiter trennen musst oder du einen Kunden verlierst. Das sind alles schmerzhafte Dinge, die aber auch beim erfolgreichsten Unternehmer dazugehören.
Ja, es ist also Krisenmanagement von großen täglichen Krisen oder kleinen täglichen Krisen und großen Krisen, die in der Umwelt entstehen durch Corona oder halt auch durch diverse Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, die müssen halt immer gemanagt werden. Deswegen bin ich eigentlich immer irgendwie im Krisenmodus und muss das irgendwie auch als normal sehen, wie du es vollkommen richtig gesagt hast. Ich habe da nie den Knopf dran. Ich kann nie sagen, ich habe es jetzt.
Nee, das genau auf den Punkt gebracht, genau so ist es. Ich kann nie sagen, jetzt habe ich es, keiner bewegt sich, flach atmen, so lassen wir das jetzt. Das funktioniert nicht, es ist aber dann wirklich die Sichtweise. Also wenn man sagt, ja, das gehört dazu und das ist normal und auch entsprechend für sich eine Resilienz zu haben, aber auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter das haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
Ja, also das teile ich. Also für sich selber die Stärke zu haben und dann natürlich auch die anderen mitnehmen zu können, ja, das ist dann schon eine Herausforderung, der man sich stellt.
Ja.
Du hast da noch ein anderes Thema vorhin angesprochen, wird nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, aber mir scheint es wichtig, darauf hinzuweisen. Du hast gesagt, einige scheitern dann, wenn das Finanzamt kommt und das erste Mal Steuern haben möchte. Ja, das habe ich auch schon erlebt, weil viele da mega blauäugig sind und die Kohle nicht zur Seite legen, die ihnen nie gehört hat. Also einige verprassen schon die einbehaltene Umsatzsteuer. Und natürlich auch die Steuer auf Gewinne, wenn sie stattgefunden haben. Und berücksichtigt nicht, dass das halt ungefähr die Hälfte alles Geldes auf dem Konto eigentlich die ganze Zeit dem Finanzamt gehört, oder?
Ja, also einmal, das ist ja immer dann der Punkt, wo zwei Dinge passieren. Nämlich einmal, ich muss die Steuern zahlen und ich werde neu veranlagt und die Vorauszahlungen sind dann auch sehr viel höher. Und das ist so ein Punkt, wo viele dann aufgeben müssen.
Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, vielleicht auch für welche, die beginnen wollen. Am besten gleich immer das Geld zur Seite legen, was fürs Finanzamt ist, auch wenn das Finanzamt erst übernächstes Jahr kommen sollte, weil irgendwann kommt's und dann muss das Geld halt abgeführt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig 50.000 Euro Gewinne mache im Jahr 1, dann will das im Jahr 2 das Finanzamt die 50.000 Euro versteuert haben, also 25.000 plus die Vorauszahlung für das laufende Jahr, also nochmal 25.000. Und solche Späßchen, und dann kann das schnell eng werden.
Ja, weil dann ist die Liquidität futsch, obwohl man eigentlich Gewinne macht. Und das ist oft so ein Knackpunkt dann an der Stelle.
Ja, also muss man auch mal so aufpassen. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben, weil viele da ein bisschen blauäugig damit umgehen. Auf der anderen Seite ist es ja immer ganz schön, wenn man Steuern bezahlen darf, weil das ist ja ein Zeichen, dass man was verdient hat.
Ja, wenn man das weiß und die rechtzeitig weglegt, ist das auch alles in Ordnung. Aber das ist auch etwas, was, wer sagt dir das? Wenn du einen guten Steuerberater hast, aber der guckt auch nicht so direkt auf deine Konten und was du mit dem Geld machst, das muss man wissen und umsetzen.
Ich glaube, du bist ja jetzt im Hauptberuf Softwareunternehmerin und hast dir jetzt die ganzen BWL-Dinge nebenher reingezogen, die halt für dich wichtig waren. Und so ist es meistens im Unternehmerleben. Also jemand, der erfolgreich Unternehmen leitet, wird irgendwann auch mal seine BWL,
sag's mal, Strukturen kennen, wie man die Bilanz liest, was eine Umsatzsteuervoranmeldung ist und was weiß ich, was ein Elftel ist, was man mit einer, und weiß der Teufel was. Ja. Ganz viele Begrifflichkeiten, die man halt nach und nach lernt, schmerzhaft oder auch weniger schmerzhaft, das kommt by the way. Aber Bedingung ist halt immer, man muss sein Business beherrschen zuerst mal.
Und man muss eben offen sein und bereit sein, ganz viel zu lernen und ganz viel zu lernen zum Thema eben, was die Zahlen betrifft, damit ich da mich auf sicherem Terrain bewege und mir so schnell niemand was vormacht, dass ich meine eigenen Zahlen selbst am besten kenne und dass ich mich mit dem Thema Mitarbeiter beschäftige. Also das ist auch mir nochmal wichtig, wirklich das zu betonen, weil das ist oft auch so, wo Unternehmen scheitern, dass man sagt, okay, ich schaffe es jetzt allein nicht mehr und ich stelle jemanden ein. Und dann wird aber jemand eingestellt, der praktisch so ein Klon von einem selbst sein soll. Und das funktioniert dann oft nicht. Und dann wird er wieder entlassen. Es gibt dann riesen Tara. Und gerade von einem auf den zweiten oder dritten Mitarbeiter, das ist sehr viel schwieriger, als dann, wenn ich 15 Leute habe, noch weitere einzustellen. Und das ist gerade am Anfang, also nicht, dass man denkt, ach naja, ich habe ja nur ein, zwei Mitarbeiter, das ist noch nicht so ein Thema für mich, sondern das ist wirklich etwas, wo man sich von Anfang an intensiv mit beschäftigen muss, mit dem Thema, wen suche ich überhaupt, wie baue ich mein Team auf, wie will ich die Mitarbeiter erfolgreich führen, was braucht es für die Zusammenarbeit. Das ist auch ein ganz spannendes, interessantes Feld, aber das lernt man auch nirgendwo.
Vollkommen richtig. Und ich finde, da wächst man auch rein, aber man muss auch eine Menge Lehrgeld bezahlen, definitiv.
Ja.
Ich, weil du das gerade so gesagt hast, fällt mir gerade, es ist so ein Bild dazu ein, weil ich denke, es gibt da zwei verschiedene Arten, wenn man sich über einen Mitarbeiter, wenn man das möchte, oder man möchte Leute einstellen. Ich vergleiche es mal mit einer Anwaltskanzlei. Also gibt es denn den Anwalt oder die Anwältin und rings um den Anwalt rum gibt es jede Menge Assistenz. Also ein guter Anwalt kann vielleicht 5, 6 Assistenzen beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Das kann man machen. Das heißt, die Assistenzen sind dann einfach genau dafür da, diesem Anwalt zuzuarbeiten. Ist dieser Anwalt im Urlaub, müssen die Assistenzen auch alle in den Urlaub gehen, weil die können halt so.
Der Anwalt ist immer das Nadelöhr an der
ist Stelle. Das Nadelöhr. Aber es ist vollkommen legitim, sich eine Assistenz zuzulegen. Wollte ich damit nur sagen. Ich hatte das früher auch gehabt. Das ist prima.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber dann habe ich halt eine Assistenz geschaffen. Oder ich möchte eine Anwaltssozietät werden und habe einen zweiten Anwalt oder einen dritten neben mir. Wenn ich Menschen neben mir haben möchte, dann muss ich ganz andere Skills auswählen. Und das darf ich nicht verwechseln.
Das ist ganz wichtig.
Und da liegen ja auch, die einen müssen eigentlich gar nicht geführt werden, die können ganz alleine laufen. Dann muss ich einmal die Woche ein Weekly machen, wie du so schön gesagt hast, und muss die Kennzahlen durchgehen. Währenddessen ich natürlich Leute, die mir extrem eng zuarbeiten, muss ich halt auch extrem eng führen. Und so habe ich die Wahl und die Herausforderung, glaube ich.
Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Und ich glaube, es gibt eben einmal eine Assistenz, würde ich jedem schon empfehlen. Das wäre der erste Schritt, dass man eben sich von so administrativen Dingen, Terminen, dass jemand aufs E-Mail-Postfach guckt und so, das ist schon mal wichtig. Aber danach, denke ich, ist immer der erste Schritt, dann würde ich mir immer überlegen, welche Aufgaben mache ich nicht gern, bei welchen Aufgaben neige ich dazu zu prokrastinieren, was motiviert mich nicht. Und es gibt immer Menschen, die diese Aufgaben, für die ich selbst nicht so ein Faible habe, die gerne machen. Und dafür würde ich mir jemand suchen. Oft wird dann einfach geklont. Das finde ich nicht gut, sondern wir nennen das so Blumenkohlprinzip, dass ich erstmal die Dinge abgebe, die mich selbst Energie kosten und wo jemand anders Spaß dran hat. Und das gibt die größte Erleichterung dann an der Stelle.
Oh ja, das ist eine sehr gute ergänzende Idee, finde ich sehr gut. Das heißt also auch bei den Assistenzen am ersten nach den Dingen gucken. Also man sollte nicht eine Assistenz einstellen, die man selber ist, sondern jemand, der eigentlich genau das Gegenteil ist.
Wir sagen immer, das ist so das Batman- und Robin-Prinzip, erstmal Komplexität und Dynamik drin. Das heißt, wenn ich als Unternehmer, habe ich mit sehr komplexen Dingen zu tun. Ich muss mich in die Zahlen einarbeiten, ich muss mir Gedanken machen über Marketingstrategien und so weiter. Und wenn ich mich dann damit beschäftige, dass ich ständig telefoniere, Termine mache, meine E-Mails checke, bei Social Media poste, das ist sehr dynamisch und ist sehr schwer zu vereinbaren in einer Person komplexe und dynamische Sachen. Deswegen würde ich das schon mal Komplexität und Dynamik trennen. Und wenn ich da schon mal eine Entlastung für diese Dinge habe, dann würde ich perspektivisch gucken, welche Dinge kann ich abgeben. Bei mir waren das zuerst die Buchhaltung, weil da müsste ich mich selbst entlassen, wenn ich so Dinge, die so ganz gewissenhaft und stetig sind, das ist für mich Höchststrafe. Und das ist eine Riesenerleichterung, wenn man da jemand hat. Und dann sind aber Dinge dazugekommen, dann habe ich das Onboarding abgegeben, habe den Vertrieb abgegeben, vorher schon Support abgegeben. Und so wächst das sehr gesund und ist auch eine Methode, wie man sehr gut Teams aufbaut, weil die sich auch untereinander optimal ergänzen.
Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Übrigens bei der Gelegenheit, erstmal habe ich ja mit deiner Assistentin zu tun gehabt, die unheimlich freundlich war, eine sehr kompetente, sehr freundliche Person. Da merkt man schon, wie dein Laden funktioniert. Also die Freundlichkeit, die du haben möchtest, die habe ich jedenfalls spüren können als externer Beobachter. Und ich habe da immer dieses DISC-Profil, du hast jetzt auch gerade von stetig und gewissenhaft gesprochen. Und ich sage halt immer, am besten ist in jedem Quadranten jemand drin. Also DISC ist ja dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und niemand paart eigentlich diese vier Dinge in gleicher Akribie. Und wenn ich bin zum Beispiel ein E-Typ, ich vermute mal, du bist da ähnlich geartet, dann muss ich halt jetzt nicht unbedingt noch einen E-Typ haben, sondern ich muss da vielleicht eher mal einen G-Typ haben oder einen S-Typ, der mich dann halt ergänzen kann, um zum Beispiel Zeug aufzuräumen, wo ich mich schwer tue, was aufzuräumen. Mhm. Und was ich dir auch noch widerspiegeln kann, ist die extreme Wertschätzung, die ich nochmal besonders hervorheben möchte. Wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht gern, das gebe ich jemand anders, dann heißt das nicht, dass das abwertend ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine hohe Wertschätzung, dass jemand da ist, der jemanden unterstützt, was zu tun. Die einen machen das eine toll, die anderen machen das andere toll. Das ist einfach ein absolutes Augenhöhe miteinander. Und das ist brutal wichtig im Delegieren. Also es geht nicht darum, was nach unten abzugeben, sondern im besten Fall zur Seite zu geben.
Ja, also das ist ja, auf die Menschen sind wir ja angewiesen. Und ich bin da auch jedem dankbar und versuche das auch so oft wie möglich zu sagen, dass derjenige diese Arbeit gerne macht, gut macht, erfolgreich macht. Es gibt da nicht gut oder schlecht. Und das ist überhaupt auch in der, also bei uns ist die Reinigungskraft genauso wichtig und ist in alles involviert wie alle anderen, weil da würden sich alle umgucken, wenn unsere Hanane am Wochenende hier nicht alles picobello sauber machen würde. Also es ist jede Position gleich wichtig. Deswegen ist es bei uns auch so, beim Vertrieb zum Beispiel, wir zahlen auch nicht jetzt dem Vertriebler Provision und den anderen nicht, weil ich finde das ungerecht. Die Buchhaltung ist genauso wichtig, hat aber, was soll ich da Provisionen zahlen nach gebuchten Buchungssätzen oder so, das macht keinen Sinn. Deswegen ist jeder Einzelne, egal in welcher Funktion er ist, ein ganz wertvoller Bestandteil.
Ja, das Thema Gehaltsmodelle würde Potenzial für einen neuen Podcast geben. Ja. Glaube ich, auch ein Spezialgebiet von dir. Müssen wir leider ein bisschen abkürzen, aber ich verstehe, was du meinst. Aber es hat viele Herausforderungen, das gut zu machen.
Ja, es ist abendfüllend auf jeden Fall.
Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, da hast du mir ganz am Anfang schon einen Stichpunkt gegeben. Du hast ja von Unternehmer oder Unternehmerinnen Geheimnissen gesprochen. So heißt ja auch dein Podcast. Zum einen und zum anderen. Ja, hat mich mal eine Kollegin das gefragt. Also das weiß ich noch, ich war im Auto unterwegs, weil ich mal viel im Auto unterwegs bin. Und dann gesagt, Mensch, Herr Rösse, wir waren dann noch per Sie. Was ist denn das Geheimnis Ihres Unternehmens? Und ich konnte es nicht sagen. Also im Gegensatz zu dir hast du vielleicht da was Greifbares. Ich konnte da nicht in Worte fassen, was das Geheimnis meines Unternehmens ist oder von mir auch. Ich wusste es einfach nicht. Ich denke, es ist so ein großes, komplexes Gebilde. Aber ich glaube, du hast dir da mehr Gedanken drüber gemacht. Hast du noch ein paar Tipps? Um das geht's mir. Was sind Unternehmergeheimnisse?
Runtergebrochen ist das Unternehmergeheimnis, Menschen zu finden, die mit dir in die gleiche Richtung gehen und die deine Mission oder Vision teilen. Weil man alleine, du kannst die tollsten Ideen sein, du kannst Daniel Düsentrieb sein und tolle Erfindungen haben. Das wird nicht funktionieren, wenn es dir nicht gelingt, ein Team dafür zu begeistern, erfolgreich am Markt zu sein. Und die Mitarbeiter sind der Schlüssel. Also für mich gibt es ja auch keine Frage, was ist zuerst, Henne oder Ei. Es geht letztendlich immer um die Mitarbeiter.
Und jetzt würden ja vielleicht moderne Unternehmenskonzepte haben ja so die Idee, so eine Art Netzwerkunternehmen zu sein, also gar keine eigenen Leute mehr einzustellen, sondern zu sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine virtuelle Assistenz, Und also natürlich, der Begriff ist fürchterlich, wie kann man sich nur virtuelle Assistenz nennen, weil es ist natürlich eine reale Person, eine super Person sogar, ich mag sie auch sehr gern, also ein richtiger Mensch, aber sie nennt sich halt selber, diese Berufsgruppe nennt sich ja virtuelle Assistenzen. Und so kann ich mir ja einen Buchhalter virtuell, so eine Assistenz virtuell, meinen Vertrieb virtuell, ich könnte mir ja alles irgendwie ohne Mitarbeiter aufbauen, eigentlich.
Ja, eigentlich, genau, das ist der Punkt. Ich muss mir halt überlegen, welche Art von Unternehmen möchte ich. Und es ist aus meiner Sicht unmöglich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Vertriebsagentur, die ich beauftrage, die mir Kunden bringt. Ich habe jemand, der irgendwo anders sitzt, zu dem ich keinen direkten Kontakt habe, der für mich auch alle Kundenkontakte abwickelt. Das ist so ein bisschen wie, ja, stell dir mal vor, die Nationalelf würde irgendwo im Homeoffice oder dezentral trainieren. Also für uns ist es wichtig, dass wir eben als Team arbeiten und auch gemeinsam verstehen, für was wir antreten. Und ich glaube, das ist für einen externen Partner einfach schwierig, die alle so als Gemeinschaft, als Team zusammenzubringen.
Ja, also ich teile das, ich weiß nicht, ob du Reinhard Sprenger wirst du bestimmt kennen.
Ja.
Ja, also er hat das so ähnlich formuliert, also gemeinsam ein Ziel zu erreichen und zwar, dass man es gegenseitig spüren kann. Also man muss auch physisch beieinander sein.
Ja,
das widerspricht ein bisschen der.
Ja, wir haben auch kein Homeoffice.
Homeoffice kann man schon machen, aber nicht ausschließlich, das finde ich auch. Man muss es wirklich spüren. Dann hat man das, was so eine Art klassisches Unternehmen ist, was du aufgebaut hast, was ich aufgebaut habe. Und dennoch bin ich mir nicht sicher, ob diese virtuelle Idee auch funktionieren könnte. Vielleicht nicht ganz so gut, vielleicht aber sogar besser. Ich weiß es nicht ganz genau. Also dieser lose Zusammenhang von Kompetenzen, die ich halt aktiviere, wenn ich sie brauche, minimiere ich natürlich auch Risiken. Und diese Leute reden ja dann auch von meinem Team. Ich habe 20 Leute in meinem Team, aber die haben keinen einzigen Mitarbeiter. Aber könnte schon auch funktionieren, finde ich.
Also, ja, habe ich jetzt kein Beispiel dafür, wo es so funktioniert hat, wie mein Verständnis von Unternehmen ist. Ich glaube, wenn man sagt, ich will eine bestimmte Umsatzgröße oder so erreichen, dann ja. Wenn ich aber ein höheres Ziel dahinter habe, so wie es auch bei uns ist, ist meine Meinung nein.
Ja, verstehe ich. Ich kann das ganz gut unterscheiden, glaube ich. Das hängt ein bisschen davon ab, was ich erreichen möchte.
Ja.
Da gibt es ja auch immer so eine spannende Frage, was ist eigentlich ein Selbstständiger und ein Unternehmer? Ja. Und ich definiere tatsächlich den Unternehmer oder die Unternehmerin auch mit dem Unternehmen, welches ohne den Unternehmer funktioniert. Also sprich, wenn du jetzt mal überhaupt nicht mehr da wärst und der Laden läuft angemessen lange weiter, dann ist es ein Unternehmen. Oder wenn du jetzt einen Manager einstellen würdest, anstatt dir, dann hast du ein Unternehmen. Ja. Das funktioniert bei diesen, ich nenne es mal Netzwerkunternehmen natürlich nicht. Ist die Spinne im Netz raus, ist irgendwann das Netzwerk kaputt. Also sprich, eine Selbstständigkeit, auch wenn sie mit viel Vernetzung funktioniert und auch viel Umsatz produzieren könnte, ist halt immer an die Person gebunden.
Wenn der Hub weg ist, dann
funktioniert
es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Klar, ich habe jetzt das runtergebrochen auf die Mitarbeiter, weil das einfach die Keimzelle von allem ist. Aber wir haben ja auch unsere eigenen Systeme, wie wir Dinge angehen, wie wir Dinge lösen, wie unsere Werte sind, wie wir kommunizieren. Und das gibt es auch alles schriftlich. Das kann jeder überall nachlesen und jeder kann jeden hier im Team vertreten. Wenn du dezentrale Strukturen hast, dann übernimmst du auch die Systeme von den Menschen, die dann eben, wie es diese Vertriebsstruktur organisiert. Also dann packst du mehrere Systeme zusammen.
Ja, es ist ein vollkommen anderes Geschäftsmodell, glaube ich.
Ja. Wer jetzt, glaube ich, also kann funktionieren, gebe ich dir recht, wäre aber nichts, wo ich Spaß dran hätte.
Ja, genau, das muss man dann für sich selber entscheiden. Ja. Und man kann es auch nicht verkaufen zum Beispiel. Also ich meine, einige haben ja auch die Idee, mal irgendwann mal so einen Exit hinzubekommen. Das ist ja so die dritte Phase im Unternehmertum, gründen, skalieren, aussteigen. Und ich kann da nicht aussteigen, wenn ich die Single Source bin, der Hub, wie du es genannt hast. Es wird auch keinen Investor geben, der für so eine Struktur ein Geld ausgibt, weil wenn dann die Spinne weg ist aus dem Netzwerk, dann ist es sozusagen dahin.
Ja.
Aber das darf jeder entscheiden, wie er möchte. Dafür hat man natürlich nicht die Freuden und die Leids eines Unternehmerdaseins. Weil ich zum Beispiel habe mich immer schon auch sehr verantwortlich gefühlt. Also mein Unternehmen hat ja ein bisschen über 90 Mitarbeiter. Und ich habe mich sehr verantwortlich gefühlt. Eigentlich für die Arbeitsplätze, dass die Aufträge reinkommen. Und das sind natürlich Dinge, die auch belastend sind, muss ich schon auch sagen. Mhm. Nicht im negativen Sinne, aber man nimmt das mit und es ist nicht so, dass es einem egal wäre. Mir ist es zum Glück erspart geblieben, jemals betriebsbedingt kündigen zu müssen. Mhm. Aber vor so einer Situation hätte ich durchaus Angst gehabt und habe alles dran gesetzt, das zu vermeiden. Und das ist natürlich dann auch eine kleine Last, die man mitträgt als Unternehmer, finde ich.
Das ist eine sehr hohe Verantwortung und es ehrt dich auch, dass du das so siehst, dass man eben seinen Mitarbeitern dient und sich dessen bewusst ist, dass da eben Familien dranhängen, dass die Menschen ja durch den Arbeitsplatz ihr Haus finanzieren, in Urlaub fahren und sich auch auf dich verlassen und da nicht enttäuscht werden wollen. Und dafür muss man jeden Tag sein Bestes geben.
Wie der alte Fritz schon sagte, ne, der erste Diener seines Landes, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Und so ist es beim Unternehmer auch. Er ist der erste Diener seines Unternehmens. Und für die Menschen, die dort ihre Heimat gefunden haben, die sind nicht nur zum Arbeiten da, das ist auch denen ihr soziales Umfeld. Bei uns haben sich Paare kennengelernt, sind Kinder entstanden, was das für eine tolle Geschichte eigentlich ist, durch diese Firma, durch dieses soziale System auch.
Ja, das ist toll.
Ja, Pia, jetzt haben wir eine große Runde gedreht. Gibt es denn noch was ich nicht gefragt habe, was du gerne noch gesagt hättest?
Oh je. Also wie du sagst, wir haben schon eine große Runde gedreht und ich glaube, die wesentlichen Dinge, also meine Botschaft ist ja immer kümmere dich um deine Mitarbeiter und die Zahlen werden folgen. Ich glaube, das haben wir sehr gut auf den Punkt gebracht, dass eben diese beiden Bereiche extrem wichtig sind. Ja, und wir wollten ja noch, oder ich wollte ja gerne noch das Geschenk, was wir für deine Zuhörer auch vorbereitet haben, dass wir da vielleicht noch drauf aufmerksam machen und dann haben wir einen schönen Abschluss an der Stelle.
Ja, unbedingt. Lass das Geschenk raus aus der Kiste.
Genau. Ich habe das ist ein Workbook, wirklich ein physisches Buch. Das ist so 500 Gramm schwer. Der 1-Minuten-Recruiter, und zwar sind das 60 Impulse drin zum Thema Recruiting, Führung, jeden Tag eins. Es ist aber auch gleichzeitig so ein Erfolgsjournal. Also ich habe jeden Tag einen Impuls rund um das Thema Recruiting und Mitarbeiter. Und einmal noch, weil das auch etwas ist, was wir hier zelebrieren, jeden Tag erstmal den Fokus auf was Positives setzen, was ist mir Positives passiert oder wofür bin ich dankbar. Und das ist so ein Workbook, wirklich ein dickes physisches Buch. Das möchte ich gerne allen Zuhörern, die es gerne hätten, schenken. Wirklich 100% gratis. Wir haben eine Landingpage eingerichtet. Wer sich da einträgt, bekommt das auf dem Postweg 100% gratis nach Hause und ich wünsche allen maximalen Erfolg damit.
Ja, das klingt ja super. Na, vielen Dank mal, dass du das Geschenk vorbereitet hast. Die Landingpage verlinke ich in den Shownotes, dass man dann schnell hinspringen kann. Auch natürlich Pias Unternehmenswebsite und auch den Podcast würde ich dann gerne mit verlinken, dass man auch mal reinhören kann. Und genau. Dann vielen Dank fürs Geschenk, was du vorbereitet hast. Vielen Dank für deine spannenden Impulse, die du heute ausgegeben hast.
Ich danke dir, Heiko. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
Ja, viele Grüße und bis bald mal wieder. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.